Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote. Die Wall Street ist vor Beginn des Statements von Fed-Chef Jerome Powell im Rahmen des Fed-Notenbank-Symposiums in Jackson Hole mit freundlichen Vorzeichen unterwegs. Was wird er genau sagen? 25 Basispunkte und 50 Basispunkte werden wahrscheinlich nicht zu seinen Äußerungen zählen. Auch nicht die genaue Guidance, mit welchem Tempo die Zinsen gesenkt werden. Aber man erhofft sich, dass er Ausführungen dazu macht, dass die Zinsen definitiv am 18.09. gesenkt werden. Und Indizien dafür hat er. Denn die desinflationäre Situation in den USA, sie ist nach wie vor nach Konjunkturdaten weiter intakt. Trotzdem wird er genau auf den Arbeitsmarkt schauen. Am 6. September wird es dazu Labor Market Daten geben. Und er wird sich die Inflation für den August angucken, die Mitte September am 11. vermeldet wird. Aber trotzdem, die Zinssenkungsphase, sie sendet ihre Strahlen voraus. Und damit herzlich willkommen am Freitag. Ja, mit Spannung wird erwartet, was Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen gleich noch, beziehungsweise er gleich noch sagen wird in seinem Statement im Rahmen des Symposiums in Jackson Hole. Im Grunde hat er viel Grund, sehr taubenhafte Töne anzudeuten, denn die desinflationäre Situation in den USA, sie ist nach wie vor intakt auf der einen Seite. Andererseits ist es auch so, dass der Labor Market, also der Arbeitsmarkt, doch tatsächlich sich von seiner robusten Seite präsentiert. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die wir gesehen haben, sind ja eigentlich Zeugnis davon, dass es den amerikanischen Arbeitnehmern noch verhältnismäßig gut geht, wenngleich die Zahlen, was die Zahlen des Arbeitsmarktes von März 2023 bis März 2024 betrifft, die Revision nach unten doch schon dafür gesorgt hat, dass man sich ein bisschen gewundert hat, auf der einen Seite, gleichzeitig aber gesagt hat in der Argumentation des Marktes, naja, jetzt kann Fed-Chef Jerome Powell ganz getrost, weil er ja den Arbeitsmarkt schwerer gewichtet als die Inflation. Jetzt kann er ganz getrost sogar die Zinsen um 50 Basispunkte senken, ohne dass es wirklich bei den Märkten und bei den Marktteilnehmern für Panik sorgen sollte. Ob das am Ende alles so kommt, wie seine Forward Guidance ist, wie sehr er dann in seiner Rede den Arbeitsmarkt gewichten wird, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber der Markt ist sehr positiv. Nach der gestrigen Verschnaufpause bei geringeren Umsätzen, die um ein Drittel rund geringer waren als der Marktdurchschnitt, hat man heute zumindest so ein bisschen den Mut, dass das, was Jerome Powell sagen könnte, doch positiv auf die Märkte wirken könnte. Und ein Indiz dafür, dass in Sachen Inflation auch außerhalb der USA es weiter Grund zur Freude gibt, war Japan. Dementsprechend ist also dieses Damoklesschwert Cash Carry Trades und Auflösung im Zuge von Zinsanhebungen in Japan auch erstmal vom Tisch, denn die Kerninflation ohne frische Lebensmittel und Energie sind im Juli von 2,2 im Vormonat auf 1,9 plus 1,9% gesunken. Also weniger stark gestiegen als erwartet, so rum. Und dementsprechend hat auch, und das hat Ueda im Parlament nochmal betont, wird er sensibel sein, wenn es um die Geldpolitik geht. Die Japaner sind das ja sowieso traditionell, aber durch das, was da mit Rücktritt des Ministerpräsidenten und diesen aufgelösten Cash-and-Carry-Trades, dem starken Yen, passiert war vor 2,5 Wochen, hat doch schon für Nervosität an den Märkten gesorgt. Dementsprechend ist es im Grunde so ein kleiner Aufatmer, so ein Seufzer im positiven Sinne, den man in Japan durch die jetzt geringer ausgefallenen Verbraucherpreise gemacht und ausgeatmet hat. Also, da wird zumindest für den Moment kein Gegenwind erwartet. Auch in der Eurozone die Inflationsdaten und die Prognose für die nächsten 36 Monate so, dass weitere Zinssenkungen möglich sind, die auch nötig wären, wenn man sich die wirtschaftliche Situation in der EU anschaut. In Sachen Wahlkampf in den USA sind nach dem Parteitag der Demokraten die Umfragewerte für Harris und Walz, ihren designierten Vizepräsidenten, weiter gut. Allerdings hat ihr tendenziell wahrgenommenes, an der Wall Street wahrgenommenes linkes Wirtschaftsprogramm dazu beigetragen, dass der Abstand und das Rennen doch spannender sein wird. Wichtig in dem Zusammenhang wird das TV-Duell zwischen Harris und Trump am 10. September sein, ein möglicher nächster Katalysator. Die Frage, die sich die politischen Beobachter stellen, ist, kann Harris den Schwung des gestern geendeten Parteitags mitnehmen, auch in die Swing States, oder hat Donald Trump möglicherweise doch noch ein Ass im Ärmel, vor allen Dingen in puncto Wirtschaftspolitik, die er, weil sie von Harris ziemlich links formuliert wurde, ja als Angriffsfläche geboten bekommen hat. All das wird spannend im TV-Duell spannend sein zu beobachten. Bei Unternehmensnachrichten gab es Meldungen von Tesla. Dort ist der Leiter des Finanzgeschäftes aus dem Führungsboard zurückgetreten. Probleme mit elektronischen Fahrzeugen und einer insgesamt relativ schlechten Stimmung, so das Wall Street Journal, im Board und dem ein oder anderen Ausbruch von Elon Musk ist es wohl geschuldet, dass die Reißleine gezogen wurde. Bei Southwest Airlines hat man die Kunden befragt, wie viel Dollar sie bereit wären, mehr zu bezahlen für mehr an Gepäck. Man will tatsächlich da auf den Kunden zugehen. Bei Nestlé die Aktien heute im Rückwärtsgang nach dem spontanen Rücktritt des CEOs. Bullische Aussagen für den Goldpreis, der um die Marke von 2500 Dollar tendiert, gab's von Gold Fields, denn die Prognosesenkung führt natürlich dazu, dass insgesamt, wenn die Produktion sinkt, die Kapazitäten, was das Gold betrifft, insgesamt nicht ganz so gut sind, und begründet wird das seitens des Unternehmens damit, dass man Herausforderungen betrieblicher Art in den Minen in Chile und Südafrika hat. Bei Kioxia, da wird der Börsengang für den Oktober angestrebt. Man will vom Trend nach KI-bezogenen Softwarelösungen und Chips und dem Boom dort in der KI-Branche profitieren und hält den Oktober in Japan für einen guten Monat. Bei Paramount hat Skydance Paramount aufgefordert, die Verhandlungen mit der Bronfman-Gruppe einzustellen, laut eines Wall Street Journal-Artikels. Und Amazon ist Gegenstand eines Reuters-Artikels, in dem detailliert beschrieben wird, wie chinesische Unternehmen die Sanktionen der US-Regierung aushebeln in Bezug auf KI-Chips und KI-Funktionen. Das machen sie dadurch, dass sie sich bei AWS-Kapazitäten einfach mieten. Ja, das ist nicht verboten, aber gern gesehen wird es nicht und trifft sich damit, dass die amerikanische Administration und die Chinesen weiter in eskalierende Handelsbeziehungen, fast schon in einen Handelskrieg, einlaufen. Die Aktionäre von Alibaba haben den Plan zur Hochstufung der Börsennotierung in den Primärstatus zugestimmt. Man erhofft sich durch diesen Schritt eine erhöhte Nachfrage der Aktien seitens der Anleger vom Festland, so ein CNBC-Artikel. Eine Kooperation im Automobilsektor in Amerika zwischen Uber und General Motors für das Jahr 2025 wurde laut einem Artikel angekündigt. Man möchte die Partnerschaft ausbauen und mit dem Chevy Bolt ein Fahrzeug haben, was diesen Markteintritt als Auto gewährleisten soll. Gleichzeitig gab es Zahlen gestern nachbörslich von der Carver Group. Die mediterrane Küche, die Restaurantkette, kann tatsächlich bei Umsatz und Gewinn überzeugen, deutlich zulegen. Die Aktie steigt knapp 10% nachbörslich, weil man vor allen Dingen beim Gewinn vor Steuern und Aktien und Zinsen doch deutlich zulegen kann. Und wir stellen fest, ja, in der Foodbranche in Amerika allgemein sind die Verbraucher zurückhaltend, bei Carver allerdings nicht, denn die Produktpalette mit dem mediterranen Angebot, sie kommt doch gut an. Bei Ross Stores gab es auch Quartalszahlen, die Aktie war aber leicht im Minus. Man sieht sich tatsächlich den aktuellen hohen Belastungen, Kostenseiten des Management ausgesetzt, hat aber, was das abgelaufene Quartal zumindest betrifft, bessere Gewinn je Aktie und Umsatzaussichten vorlegen können. Gleichzeitig hat man angekündigt seitens des Managements, die hohen Kosten doch deutlich zu senken. Und letzten Endes konnte davon die Aktie profitieren. 5,5% geht es nach oben. Man hat ein neues 52-Wochen-Hoch bei 160 Dollar hingelegt. Gleichzeitig melden sich die Analysten von Barclays zu Wort, sagen, dass sie das Kursziel von 165 auf 175 Dollar anheben, die Aktie weiterhin bei Übergewichten einordnen, denn die Quartalszahlen waren überzeugend. Bei der Bank of America meldet sich der Analyst zu Wort, bleibt weiter bei seiner Kaufempfehlung, hebt allerdings auch hier das Kursziel von 170 auf 180 Dollar an. Vor allen Dingen der gestiegene Gewinn und die Umsatzaussichten sind zumindest für den Moment positiv aufgenommen und passen gut ins Bild. Bei Red Robin Gourmet Burgers sieht es alles andere als gut aus. Die Aktie gestern schon im Handel 6,3% schwächer, nachbörslich nach ganz schwachen Gewinn- und Umsatzzahlen und einer schwachen Prognose nochmal über 13% verloren und hat ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Beim EBIT ist man deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben mit 40 bis 45 Millionen US-Dollar, die man einpeilt, und erwartet worden waren da 60 bis 70 Millionen US-Dollar. Bei dem Cloud-Spezialisten der Finanzbranche Birr meldet man eine solide Aufwärtsbewegung beim Gewinn im abgelaufenen Quartal. 57 statt der erwarteten 47 Cent wurden da vermeldet. Und auch beim Umsatz kann man mit 343 Millionen US-Dollar die 328 Millionen doch deutlich schlagen. Vor allen Dingen resultiert das Ganze aus gestiegenen Margen auf der einen Seite, aber aus einem gestiegenen Transaktionsvolumen. 76 Milliarden US-Dollar beträgt das mittlerweile. Und der Umsatz liegt auch über Plan, also die Forward Guidance auch für das nächste Jahr, doch etwas besser. Gleichzeitig investiert man in das Unternehmen. Dementsprechend ist die Forward Guidance, zumindest was die Earnings per Share betrifft, nur im Rahmen der Erwartungen, hat aber gleichzeitig angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 300 Millionen US-Dollar zu starten. Die Aktie stützt das mit plus 2,1%. Bei Intuit, dem Finanztech-Plattformbetreiber, meldet man ebenfalls sehr, sehr gute Zahlen. Beim Umsatz kann man 17% zulegen. Vor allen Dingen die Geschäftsbereiche Small und Mid-Cap-Business laufen wirklich sehr gut. Und man hat für die Prognose für das nächste Jahr beim Umsatz und Gewinn doch deutlich positivere Töne gefunden als zunächst angenommen. Die Aktie profitiert nur leicht. 676 Dollar ist im Moment das 52-Wochen-Hoch. Die Aktie mit 660 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Bank of America hebt das Kursziel allerdings trotzdem von 730 auf 780 Dollar. Die Wachstumsstory ist grundlegend intakt und der Free Cashflow bei den einzelnen Daten hat die Analysten überzeugt. Bei Workday gab es, was den Gewinn betraf, im zweiten Quartal auch eine Steigerung auf 1,75 Dollar. Die Bruttomarge ist auf 25% knapp gestiegen und der Ausblick, dass man ab dem nächsten Jahr die 30% anpeilt, hat dazu geführt, dass die Aktie nachbörslich 12,5% gestiegen ist. Zusätzlich zu dem verkündeten Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde US-Dollar gab es also mächtig Rückenwind und positive Analystenkommentare von Barclays, die das Kursziel von 286 auf 289 Dollar anheben. Bei der Bank of America betont man nochmal die Kaufempfehlung und ist richtig bullish auf die Aktie. 310 Dollar jetzt das Kursziel, vorher 265 Dollar. Ja, das war also der Ausblick hier an der Börse von der Wall Street. Grüne Vorzeichen für den Moment. Ob das so bleibt, bleibt weiter spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag und ein schönes Wochenende. Kommende Woche ist Markus Koch wieder für Sie hier.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.
Mhm.